Den 6. Novembris anno 1717 ist der bisherige Konzertmeister und Hoforganist Bach allhier zu Weimar wegen seiner halsstarrigen Bezeugung und zu erzwingenden Dimission auf der Landrichterstube arretiert und endlich den 2. Dezembris darauf mit angezeigter Ungnade ihm die Dimission durch den Hofsekretarius angedeutet und er zugleich des Arrestes befreit worden.
Was? Wegen halsstarriger Bezeugung und versuchtem Erzwingen seiner Entlassung vom Hof gejagt? Johann Sebastian Bach? In Ungnaden? Der Weimarer Organist Bach, der seit 1708 eine beispiellose Karriere in der Hofkapelle hingelegt hatte? Der vom Herzog Wilhelm Ernst beinahe im Jahrestakt mit Gehaltserhöhungen belohnt wurde? Den der Herzog erst 1714 zum Konzertmeister der Hofkapelle befördert hatte und der bei der Zuteilung der Naturalien inzwischen sogar mit den beiden Kapellmeistern gleichgestellt ist? Diesen Bach bringt Wilhelm Ernst nun hinter Schloss und Riegel und jagt ihn 4 Wochen später davon? Wirklich unglaublich. Wobei, blättern wir im Kalender ein gutes Jahr zurück, hatte es sich doch irgendwie angedeutet, dass es mit Bach in Weimar nicht mehr lange gut gehen konnte. Denn so kometenhaft und geradlinig sein Aufstieg bis dato und überhaupt seine Karriere bis ins 32. Lebensjahr verlaufen war, so deutlich zeichnet sich ab dem Jahreswechsel 1716-17 mehr und mehr ein Stagnieren dieser Erfolgsgeschichte ab. Ja, alles Unglück nimmt vermutlich seinen Anfang, als der langjährige Weimarer Kapellmeister Johann Samuel Drese am 1. Dezember 1716 im Alter von 72 Jahren stirbt und Bach 5 Tage später am 2. Advent im Gottesdienst die Kantate »Wachet, betet« aufführt. Was für ein fulminantes und eigentlich für den Sonntag viel zu groß besetztes musikalisches Meisterwerk, das Bach da von der Chorempore der Schlosskapelle auf die Hofgesellschaft herunterschallen lässt. Ein musikalisches Stoßgebet sondergleichen, das der Herzog gut und gern als die unverblümte Aufforderung seines Konzertmeisters verstehen konnte, ihn unverzüglich und ohne Zweifel verdient an die Spitze der Hofkapelle zu setzen.
Thank you.
Zugegeben, eine Beförderung Bachs zum Hofkapellmeister ist nicht die einzige Option des Herzogs. Es gibt eine Alternative, die augenscheinlich sogar die zwingendere ist. Johann Wilhelm Drese, der Sohn des verstorbenen Kapellmeisters. Drese Junior war schon 1704 zum Vizekapellmeister ernannt worden und es spricht nun vieles dafür, dass er seinen Vater im Amt beerben würde. Dies zumal, weil der Herzog einst Unsummen in die Aus- und Weiterbildung des jungen Drese investiert hatte. Mindestens einmal war Drese auf Kosten des Hofes ins ferne Venedig gereist, um an der Quelle, wie es in den Rechnungsbüchern heißt, sich in der Musik und deren Komposition zu habilitieren. Jedoch gefruchtet hat es wenig. Drese Junior wird als Komponist nie von sich reden machen. Seine einzige erhaltene Komposition, eine geistliche Kantate, ist bestenfalls von durchschnittlicher Qualität. Dreses offenkundig fehlende Eignung, für die Hofkapelle ein standesgemäßes Repertoire zu schaffen, mag in Bach die Hoffnung geweckt haben, der Herzog würde bei der Neubesetzung des Kapellmeisteramtes nicht nach Erbfolge und Gunst, sondern allein nach Kunst entscheiden. Und es scheint sogar, als will Bach seine Beförderung nun wirklich erzwingen. Erstaunlich ist nämlich, dass er auch die Kantaten für die beiden folgenden Adventssonntage komponiert, obwohl sein Arbeitsvertrag als Konzertmeister ihn verpflichtet, lediglich einmal im Monat ein neues Stück vorzulegen. Zu keinem anderen Zeitpunkt seines inzwischen gut dreijährigen Wirkens in diesem Amt lässt sich eine solche Häufung seiner Kantatenproduktion feststellen. Zumindest einer seiner beiden Vorgesetzten zeigt sich umgehend erkenntlich. Ernst August, der musikbegeisterte Mitregent und verhasste Neffe von Herzog Wilhelm Ernst, ordnet an:
Dem Herrn Konzertmeister Bachen ist auf durchlauchtigsten Befehl eine Zulage an Naturalien zu reichen, als 7,5 Scheffel Korn sowie 6,5 Scheffel Gerste, macht hinfüro Quartaliter 11 Gulden, 23 Groschen und 6 Pfennige.
Oder ist die Zulage an Naturalien lediglich ein Trostpflaster? Vielleicht, weil Herzog Wilhelm Ernst ziemlich schnell signalisiert haben könnte, dass er Bach nicht an der Spitze der Hofkapelle haben will? Wir wissen es nicht, da die ganzen Ereignisse in der Spätphase von Bachs Wirken am Weimarer Hof nur anhand von wenigen Einträgen in den Rechnungsbüchern und vereinzelten Äußerungen von Zeitzeugen rekonstruiert werden können, und oft sind die Quellen widersprüchlich. Irgendetwas Entscheidendes muss aber damals, im Dezember 1716, vorgefallen sein. Denn nachdem Bach mit den Adventskantaten »Wachet, betet, ärgere dich, o Seele, nicht« und »Herz und Mund und Tat und Leben« drei Meisterwerke hintereinander aufs Papier gezaubert hat, bricht seine Weimarer Kantatenserie mit dem Weihnachtsfest 1716 plötzlich ab. Ja, bis zu seinem Weggang nach Köthen, ein Jahr später, lässt sich keine einzige weitere Entstehung einer neuen Bach-Kantate belegen. In der Tat ein sehr merkwürdiger Befund. Doch was auch immer um Weihnachten 1716 vorgefallen ist, es wird noch Ärger für Bach kommen. Und es scheinen ausgerechnet Bachs Patron, der Weimarer Mitregent Ernst August, und Bachs langjähriger Freund, der inzwischen Frankfurter Musikdirektor Georg Philipp Telemann gewesen zu sein, die ihm nun gleich zweimal einen Strich durch die Karriererechnung machen. Jedenfalls berichtet Telemann in seiner Autobiografie:
Als ich ungefähr 1717 durch Gotha reiste und der geschickte Kapellmeister Christian Friedrich Witt gestorben war, sollte mir dessen Platz gegeben werden. Ich dachte daran, wie warm ich in Frankfurt bei 1600 Gulden saß und reiste weiter, kam aber wieder zurück. Die liebreichste Art, wie diese Sache verhandelt wurde, und insonderheit die Eigenschaften dieses unvergleichlichen Fürsten, der nicht viel weniger Noten wusste als ich selbst, machten, dass ich den Mainstrom vergaß und in Gotha eine Bestallung zu 500 Reichstalern nebst 2 Malter Weizen, 12 Malter Korn, 12 Malter Gersten und 12 Klafter Holz annahm. Zumal Serenissimus sich vorbehielt, meine musikalischen Kabinettdienste großmütig zu belohnen. Außer diesen Vorteilen ward bewilliget, dass ich für 200 Reichstaler zugleich in meinen alten eisenacherischen Diensten verblieb und dort hin und wieder in Person zu erscheinen hatte. Ferner war der durchlauchtigste Herzog Ernst August in Weimar entschlossen, mir nicht allein ein gleiches Traktament wie jenes zu Eisenach beizulegen, sondern auch durch hohe Anordnung die übrigen sächsischen Herren ernestinischer Linie wenigstens durch Übersendung gewisser Musikalien mir nutzbar zu machen und mir den Titel eines allgemeinen Kapellmeisters besagter sächsischer Linie zu verschaffen. Indes wusste meine winselnde Ehegattin, mich durch Scheingründe auf andere Gedanken zu bringen, weshalb ich letztlich doch wieder nach Frankfurt ging.
Mit anderen Worten, nach dem Tod des Gothaer Kapellmeisters Witt Anfang April 1717 setzt der dortige Herzog alles daran, Telemann für das Amt zu begeistern. Eine erste Niederlage für Bach, denn auch er hat umgehend nach Witts Tod in Gotha vorgesprochen und womöglich sogar vorgespielt. Der Ertrag dieses musikalischen Schaulaufens ist aber überschaubar. In den Gothaer Hofrechnungen heißt es lapidar:
Dem Konzertmeister Bachen den 12. April anno 1717 12 Reichstaler.
Und nicht nur der Gothaer Herzog, sondern auch der Weimarer Mitregent Ernst August, womöglich sogar gemeinsam mit dem regierenden Herzog Wilhelm Ernst, buhlen nun eifrig um Telemann und versuchen ihn zu überzeugen, Oberkapellmeister aller Höfe der ernestinisch-sächsischen Linie zu werden. Der freilich hält die Regenten hin. Noch im Sommer 1717 ist der Weimarer Kapellmeisterposten unbesetzt. Bach ist weiterhin nur Konzertmeister und Hoforganist und dennoch der einzige Musiker der Kapelle, der es vermag, repräsentative Werke zu Papier zu bringen. Wahrhaft eine frustrierende Hängepartie für den ehrgeizigen Künstler. Kein Wunder, dass Bach inzwischen auch jenseits seiner Heimat Thüringen nach einer Stelle Ausschau hält. Und die ist irgendwann um die Jahresmitte im gut 150 Kilometer nordöstlich von Weimar gelegenen Köthen im Anhaltischen gefunden. Hier regiert der erst 22-jährige Fürst Leopold, ein sehr überschaubares, nicht eben wohlhabendes Fürstentum. Der musikbegeisterte Regent hat sich, bar jeder finanziellen Vernunft, das Ziel gesetzt, eine kleine, aber feine Hofkapelle aufzubauen. Eine Hofkapelle, die es in puncto Virtuosität mit den Besten im Reich aufnehmen kann. Dieser erlesenen Virtuosentruppe soll Bach als Kapellmeister vorstehen. Für satte 400 Reichstaler im Jahr, weit mehr, als er in Weimar je verdient hätte. Wir können nur spekulieren, wie es dazu kommt, dass Bach, anscheinend in Weimar, schon am 5. August 1717 seinen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet, weil weder in Köthen noch in Weimar Originaldokumente dazu erhalten geblieben sind. Gut möglich, dass die ganze Sache vom Weimarer Mitregenten Herzog Ernst August eingerührt wurde, vielleicht sogar mit einigem Vergnügen. Denn Ernst August genießt es nach wie vor, seinem verhassten Onkel Wilhelm Ernst das Regieren so schwer wie möglich zu machen. Und da er um die tragende Rolle weiß, die Bach auch ohne Kapellmeistertitel in der Hofkapelle spielt, mag er dessen Fähigkeiten gegenüber Fürst Leopold besonders laut gepriesen haben. Dies nicht zuletzt, weil er ja zeitgleich Telemann bezirzte, Oberkapellmeister aller sächsisch-ernestinischen Herzogtümer zu werden. Und dann wäre Bach in Weimar das dritte Rad am Wagen gewesen. Gelegenheiten, Bach nach Köthen wegzuloben, hat Ernst August jedenfalls zur Genüge gehabt. Er war seit 1716 mit Leopolds Schwester verheiratet. Kurzum, ein hochexplosives Beziehungsgeflecht. Und es könnte daher gut sein, dass Bach von dem Angebot aus Köthen gewissermaßen überrumpelt wird und darauf verzichtet, wie es sich gehört hätte, vor Vertragsunterschrift beim Weimarer Regenten Wilhelm Ernst artig um die Auflösung seines Dienstverhältnisses zu bitten. Zumindest ist bemerkenswert, dass Fürst Leopold Bachs verbindliche Zusage mit einem stattlichen Handgeld versüßt oder überhaupt erst erkauft. Die Köthener Hofrechnungsbücher berichten:
Den 7. Augusti anno 1717. Dem neu angenommenen Kapellmeister Johann Sebastian Bachen zum gnädigsten Rekompens bei der Kapitulation.
Kapitulieren freilich muss erst einmal Bach. Denn ganz gleich, wann genau er bei Wilhelm Ernst schließlich vorstellig wurde, um förmlich um seine Entlassung zu bitten, eine Freigabe erteilt ihm der Herzog zunächst nicht. Und so wird Bach seit August in Weimar auf glühenden Kohlen gesessen und reichlich geflucht haben. Geflucht wird zeitgleich auch 200 Kilometer östlich, im schönen Elbflorenz, am Hofe Augusts des Starken. Und zwar über den Pariser Hoforganisten Louis Marchand. Der reisende Virtuose sammelt durch seine Darbietung bei August reichlich Pluspunkte, geht aber den Mitgliedern der Dresdner Hofkapelle mit seinem eitlen Gehabe derart auf die Nerven, dass diese alsbald einen Hilferuf an Bach absetzen. Sie haben die Hoffnung, er, der weit berühmte Tastenmagier, würde den Franzosen an die Wand spielen und dem Kurfürsten vor Ohren führen, wo musikalisch der Hammer hängt. Über den recht kurzfristig in Dresden, irgendwann im September 1717 anberaumten musikalischen Wettstreit zwischen Bach und Marchand, gibt es widersprüchliche Berichte, und es fällt schwer zu entscheiden, welcher am nächsten an der Wahrheit ist. Jedoch heißt es übereinstimmend, Bach sei aus dem musikalischen Kräftemessen als Sieger hervorgegangen. Unklar ist nur, ob Marchand, wie in einigen Schilderungen behauptet, sich wirklich panisch aus dem Staub machte und den Wettstreit platzen ließ, nachdem er Bach heimlich beim Üben belauscht hatte. Die ausführlichste Darstellung der Vorgänge bietet der Nachruf auf Bach, verfasst von seinem Sohn Karl Philipp Emanuel. Der Text dürfte eine Version der Geschichte präsentieren, wie sie Bach selbst seinen Kindern und Freunden zu erzählen pflegte. Und es spricht nichts dagegen, ihr zumindest im Kern zu glauben.
Das 1717. Jahr gab unserem schon so berühmten Bach eine neue Gelegenheit, noch mehr Ehre einzulegen. Der in Frankreich berühmte Klavierspieler und Organist Marchand war nach Dresden gekommen, hatte sich vor dem König mit besonderem Beifalle hören lassen und war so glücklich, dass ihm königliche Dienste mit einer starken Besoldung angeboten wurden. Der damalige Konzertmeister in Dresden, Jean-Baptiste Volumier, schrieb an Bachen, dessen Verdienste ihm nicht unbekannt waren, nach Weimar, und lud ihn ein, ohne Verzug nach Dresden zu kommen, um mit dem hochmütigen Marchand einen musikalischen Wettstreit um den Vorzug zu wagen. Bach nahm diese Einladung willig an und reiste nach Dresden. Volumier empfing ihn mit Freuden und verschaffte ihm Gelegenheit, seinen Gegner erst verborgen zu hören. Bach lud hierauf den Marchand durch ein höfliches Handschreiben zum Wettstreiter ein. Er erbot sich darin, alles, was ihm Marchand Musikalisches aufgeben würde, aus dem Stegreife auszuführen. Und versprach sich von ihm die gleiche Bereitwilligkeit. Gewiss eine große Verwegenheit. Marchand bezeigte sich dazu sehr willig. Tag und Ort wurden, nicht ohne Vorwissen des Königs, angesetzt. Bach fand sich zu bestimmter Zeit auf dem Kampfplatze in dem Hause eines vornehmen Ministers ein, wo eine große Gesellschaft von Personen von hohem Range beiderlei Geschlechts versammelt war. Marchand aber ließ lange auf sich warten. Endlich schickte der Herr des Hauses in Marchands Quartier, um ihn erinnern zu lassen, dass es nun Zeit sei, sich als ein Mann zu erweisen. Man erfuhr aber, zur größten Verwunderung, dass Monsieur Marchand an eben demselben Tage in aller Frühe mit der Extrapost aus Dresden abgereist war. Bach, der nunmehr allein Meister des Kampfplatzes war, hatte folglich Gelegenheit genug, die Stärke, mit welcher er wieder seinen Gegner bewaffnet war, zu zeigen. Er tat es auch, zur Verwunderung aller Anwesenden. Der König hatte ihm dafür ein Geschenk von 500 Talern bestimmt. Allein durch die Untreue eines gewissen Bedienten, der dieses Geschenk besser brauchen zu können glaubte, wurde er darum gebracht und musste die erworbene Ehre als die einzige Belohnung seiner Bemühungen mit sich nach Hause nehmen. Sonderbares Schicksal. Ein Franzose lässt eine ihm angebotene dauerhafte Besoldung von mehr als 1000 Talern freiwillig im Stich, und der Deutsche, dem jener doch durch seine Flucht augenscheinlich den Vorzug einräumet, kann nicht einmal eines ihm von der Gnade des Königs ein für allemal zugedachten Geschenks teilhaftig werden.
Auch wenn Bach letztlich um sein Preisgeld geprellt wurde, so dürfte er doch mit stolz geschwellter Brust nach Weimar zurückgekehrt sein. Aber zu Hause wird er keineswegs mit einem Lorbeerkranz empfangen, im Gegenteil. In den Oktoberwochen scheint sich der Konflikt mit Wilhelm Ernst derart zuzuspitzen, dass der gefrustete Hoforganist seine Unlust nur noch deutlicher nach außen kehrt. In Weimar rüstet sich bald alles, um am 31. Oktober 1717 den 200. Jahrestag von Luthers Thesenanschlag mit großem Pomp zu feiern. Der Hofpoet Salomon Frank dichtet gleich drei Festkantaten. Eine ansehnliche Textmenge muss wegkomponiert werden. Merkwürdig ist aber, es gibt keinerlei Anzeichen, dass Bach einen Teil der Vertonungen übernommen hat. Durfte oder wollte er sich aus Trotz nicht am Verfassen der musikalischen Lutherhuldigungen beteiligen? Leider lässt sich dies heute nicht mehr mit Bestimmtheit entscheiden. Sicher ist nur, dass er eine Woche später, am 6. November, die letzten Töne der Festmusiken waren kaum verklungen, wegen halsstarriger Bezeugung und zu erzwingender Entlassung auf Befehl des Herzogs für ganze 4 Wochen in der Landrichterstube neben der Wilhelmsburg unter Arrest gestellt wird und danach Weimar umgehend verlassen muss. Was für ein unrühmliches Ende einer 9-jährigen Episode in Bachs Leben, der die Stadt doch ihren ganz besonderen Platz in der Musikgeschichte verdankt und ohne die das Œuvre des Komponisten um viele Attraktionen ärmer wäre. Bliebe nur noch eine Frage zu klären. Wie hat sich ein Bach in den 4 Wochen hinter Schloss und Riegel die Zeit vertrieben, ohne Instrumente und bestenfalls mit Papier und Schreibfeder bewaffnet? Nun, die Antwort könnte uns der Sondershäuser Musiklexikograf Ernst Ludwig Gerber liefern. Über die Entstehungsgeschichte des ersten Teils von Bachs wohltemperiertem Klavier weiß er im Jahr 1790 etwas Bemerkenswertes zu berichten. Ein Geheimnis, das ihm anscheinend sein Vater, einstmals ein Schüler Bachs, verraten hatte.
Bach hat nach einer gewissen Tradition sein temperiertes Klavier, die sind zum Teil sehr künstliche Fugen und Präludia durch alle 24 Töne, an einem Orte geschrieben, wo ihm Unmut, Langeweile und Mangel an jeder Art von musikalischen Instrumenten diesen Zeitvertreib abnötigte.
Sollte es wirklich wahr sein, dass die 27 öden Tage, eingesperrt in der Weimarer Landrichterstube, Bach zu einer seiner folgenreichsten Kompositionen animierten? Ja, zu einem epochalen Werk, das von der Nachwelt mit Fug und Recht als das Alte Testament der Klaviermusik angesehen wird? Wenn dies wirklich stimmen sollte, und dafür sprechen mehrere Indizien, dann könnten wir Bachs 24 Präludien und Fugen in allen Tonarten durchaus als seine 24 Thesen zum Quintenzirkel betrachten. Verfasst im Verborgenen, hinter dicken Schlossmauern in den Tagen nach der großen und für ihn so unerfreulich ausgegangenen Lutherfeier. Hat er also, wie einst der Reformator auf der Wartburg, mit gut gefülltem Tintenfass und der Niederschrift der 24 Thesen all die bösen Teufel aus seinem Kopf verjagt, die ihm das Leben zuletzt so schwer gemacht hatten? Ein faszinierender, ja rührender Gedanke und für Bach der hoffentlich versöhnliche Abschluss eines verflixten Jahres, in dem es für ihn ziemlich drunter und drüber gegangen war.